Nun, eines Tages bekommt Johanna ein Bild, wo ihr Mann zu sehen war. Und er war glücklich auf diesem Bild. Und das war nicht das Problem, dass er glücklich war, sondern mit wem er glücklich war. Die nächste Folie. Er war nämlich zu sehen mit einer anderen Frau. In diesem Foto. Das hat alles verändert in der Beziehung. Alles. Johanna war zerstört. Wie konnte mein Mann, den ich so sehr vertraut habe, fremdgehen? Sie hat sich entschlossen, Koffer zu nehmen und ist mit dem Sohn von zu Hause abgehauen. Niklas ist dann mit einem Bild von seinem Vater aufgewachsen, dass dieser Vater ein böser Vater war. Nun, Johanna wollte auch, dass sein Sohn, dass ihr Sohn keinen Kontakt mehr hält zu diesem bösen Vater. Denn was er gemacht hat, das hat richtig tiefe Wurzel geschlagen. Nun, es stellte sich heraus, dass es ein KI-generiertes Bild war. Die Arbeitskollegin von ihm hat es Johanna geschickt, weil sie eifersüchtig war. Was eine Macht können Lügen haben? Und Lügen können eigentlich nur Macht haben, wenn was? Wenn man sie glaubt. Hätte Johanna dieses Bild nicht geglaubt, es wäre nichts passiert. Aber weil sie geglaubt hat, es ist vieles passiert. Die Beziehung ist zerbrochen. Hans ist in Wirklichkeit nie fremdgegangen. Aber er liebte natürlich seine Frau und sein Kind, und er versuchte irgendwie, er wollte einfach sagen, ey, das ist alles eine Lüge. Wie kannst du es glauben? Ich hätte es nie getan. Aber weil das Kontakt so eingeschränkt war, er konnte ihr das nicht sagen. Sie hat komplett blockiert. Nun hat er angefangen, Briefe zu schreiben, um ihr quasi diese Liebe zu bezeugen. Um ihr zu sagen, ist alles eine Lüge, was du über mich gehört hast. Nun, was wird jetzt Johanna machen mit diesen Briefen? Damit die Beziehung wiederhergestellt werden kann, muss was passieren? Sie muss wieder anfangen, ihm zu vertrauen. Sein Wort, was er geschrieben hat, zu vertrauen. Statt den Lügen, was verbreitet worden sind. Letztes Mal haben wir uns Gedanken gemacht über Luzifer, der im Himmel Lügen verbreitet hat über Gottes Charakter, über Gottes Wesen, wer Gott wirklich ist. Und diese Lügen waren so krass, dass es Beziehungen zwischen Gottes Geschöpfe und Gott kaputt gemacht haben. Adam und Eva, die sind auf diese Lügen drauf eingegangen, über Gottes Wesen und wer er ist. Und so ist auch diese Beziehung zu Bruch gegangen. Und so wie bei Hans und Johanna haben diese geglaubten Lügen zu einem Bruch geführt. So dass jetzt Gott jemand ist, vor dem man sich verstecken soll, vor dem man Angst haben muss, dem man nicht mehr vertraut. Und wisst ihr, Gott versucht durch seine Liebesbriefe die Bibel, uns zu erklären, dass er nicht so ist, wie wir manchmal denken, dass er ist. Und es liegt dann in unserer Seite, ob wir sein Wort vertrauen, wie er sich hier darstellt, oder ob wir den Lügen glauben des Teufels. Und der einzige Weg zurück zu Gott in dieser Beziehung mit ihm ist durch Vertrauen. Und in diesem Kontext bekommt der Text aus Johannes 3, Vers 16, ein ganz bekannter Text, eine viel tiefere Bedeutung. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn was tut, hier kommt der Schlüssel, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also, Glaube ist der Schlüsselfaktor, um wieder zu einer Beziehung mit Gott zu kommen. Nun, im Urtext, im Griechischen, jetzt werdet ihr ein Wort kennenlernen im Griechischen. Das ist das Wort, jetzt ausgegangen. Das ist das Wort Pistoio. Pistoio, das griechische Wort Pistoio, bedeutet Glaube und auch Vertrauen. Das heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, vertraut an was? An die Darstellung von dem, was Jesus gesagt hat, wer Gott ist. Das ist Vertrauen. Heute werden wir uns ein Gleichnis von Jesus anschauen, wo er versuchen wird, uns zu quasi ein bisschen erklären, wer Gott ist und wie steht Gott zu uns. Ich lade euch an, dass wir das aufschlagen in Lukas 15. Lukas 15 ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich würde gerne diese Serie von Predigten weiterführen und ich mache deswegen heute nur der verlorene Sohn. Nächstes Mal werden wir uns den Bruder vom verlorenen Sohn anschauen. Deswegen werde ich nur einen Teil dieser Geschichte lesen. Lukas 15 und dann ab Vers 11. Und er sprach, Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Landes und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm sie. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot in Überfluss. Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging hin zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring das beste Festgewand her und zieht es ihn an und gib ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es und lass uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder aufgefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Was erfahren wir über diesen Sohn? Der Text sagt am Anfang, dass er mit einer Bitte zum Vater kommt. Gib mir den Teil deines Vermögens. Das klingt vielleicht fast harmlos, so fast wie so eine Art Wunsch nach, jetzt will ich mich so ein bisschen unabhängig machen und so mein Leben so weiterführen, woanders. Aber eigentlich, was dahinter steckt, ist, ich will dein Geschenk, aber nicht dich als Person. Was da impliziert wird für die damalige Kultur dazu noch, das war es ganz schlimm. Es ist so wie zu sagen, für mich bist du so gut wie tot. So gut wie tot. Und hier beginnt das Missverständnis. Der Sohn sieht die Liebe des Vaters, aber versteht sie falsch. Er hat ein falsches Bild von seinem Vater. Er erlebt diese Fürsorge des Vaters nicht als Schutz, nicht als Liebe, sondern als Einschränkung. Der Vater begrenzt mein Leben. Wenn ich wirklich frei sein will, dann muss ich hier raus, weg vom Vater. Da finde ich die wirklich wahre Freiheit. Nun, genau das hat er gemacht. Er packte alles zusammen, reiste dann in ein fernes Land. Was macht er da? Er vergeudet alles, was er hatte. Er verlor dann alles. Dazu noch kam eine Hungersnot, so obendrauf. Und er hatte nichts mehr. Er leidet Mangel. Und aus dem Mangel heraus, da steht im Text, er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Und das war nicht irgendein Bürger, sondern was hat er für einen Beruf? Es war ein Schweinehüter. Also, und da ist er bei den Schweinen und er begehrt das Essen der Schweinen und nicht mal das bekommt er. Also die Schweine sind besser dran als er. Für einen Jude, so ein Szenario, ist eigentlich das Schlimmste, was hier passieren kann. Du bist in ein fremdes Land, du hast alles vergeudet, du hast deine Familie schon abgesagt, jetzt bist du alleine, du musstest dich als Sklave verkaufen und du arbeitest gerade mit Schweinen. Und du bist schlimmer dran als die Schweine selbst. Das ist das schlimmste Szenario. Der für seine eigene Vision der Freiheit gekämpft hat, ironischerweise befindet sich jetzt wie ein Sklave. Und hier zerbricht diese Illusion. Die Illusion, dass Freiheit darin besteht, ohne den Vater zu leben. Dass das Leben viel besser ist ohne diesen Vater. Es ist viel besser, wenn man ihn ausradiert. Denn was er für Freiheit hielt, hat ihn zur Knechtschaft geführt gerade. Was er verlassen hat eigentlich, war die Liebe des Vaters. Und ich frage mich, warum verlässt dieser Sohn diesen Vater? Wenn ich das auf uns übertrage oder auf mich, warum verlassen wir manchmal unser geistliches Zuhause? Und ich glaube, wir gehen, weil wir die Stimme des Vaters vergessen haben. Und anfangen dann, Lügen über diesen Vater zu glauben. Wir vergessen die Stimme, die uns ständig sagt, du bist mein geliebtes Kind. Wirklich. Und während Gottes Stimme so diese leise Stimme ist in deinem Herzen, sind die anderen Stimmen ganz laut in der Welt. Stimmen, die dir sagen und die uns zurufen, beweise dich. Beweise, was du kannst. Zeig, was du kannst. Mach etwas aus deinem Leben. Du bist etwas wert, wenn du erfolgreich bist. Du bist etwas wert, wenn du schön bist oder wenn du klug bist oder wenn du mithältst, wenn du so stark bist, wenn du genug leistest in deinem Leben, dann bist du was wert. Und wisst ihr, Jesus erlebt genau diese Stimmen. Als er getauft wurde, kam eine Stimme des Vaters und sagte, das ist mein geliebter Sohn. Also der Vater, der sichert quasi seine Liebe jetzt an Jesus und sagt, du bist geliebt von mir. Und dann wird er zur Wüste geführt und da kommt der Teufel mit den Stimmen und er sagt, ja, wenn du wirklich geliebt bist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweis es. Beweis es. Du sollst erfolgreich sein, beliebt, mächtig werden, um so zu zeigen, dass du diese Liebe verdient hast. Und diese selben Stimmen dringen eigentlich ständig in unseren Köpfen, in unseren Denken. Diese Stimmen sagen mir, dass ich nur geliebt werde, wenn ich etwas leiste und mich auch anstrenge. Also ich verlasse mein Zuhause immer dann, wenn ich nicht mehr glaube, dass ich geliebt bin. Und stattdessen auf Stimmen höre, die mir sagen, wie ich mir diese Liebe irgendwie verdienen kann. Und so wie der verlorene Sohn sich auf eine Art Suche macht, so sehe ich mich manchmal auf eine Art Suche. So sehe ich auch die Welt da draußen auf eine Suche, auf eine ständige Suche. In unseren Süchten klammern wir uns an das, was die Welt verspricht. Ja, was ist denn das, was die Welt verspricht? Immer und immer wieder. Anhäufung von Reichtum und Macht, die uns Sicherheit geben sollte. Erfolg, der uns Wert verleihen sollte. Anerkennung, die uns bestätigen soll. Verschwenderischer Genuss beim Essen oder Trinken, der uns einfach glücklich machen soll. Sexuelle Befriedigung ohne eine Unterscheidung zwischen Lust und Liebe. Schnelle Beziehungen, die unsere Sehnsucht nach Nähe schnell stillen sollen. Doch wenn wir ehrlich sind, all diese Versprechen, die tragen nicht. Die tragen nicht. Sie wecken Erwartungen, aber sie erfüllen uns nicht, wenn wir ehrlich sind. Denn egal, wie viel wir erreichen oder besitzen in diesem Leben, es bleibt immer dann am Ende des Tages ein Gefühl, dass da noch etwas fehlt. Und da beginnt ein Teufelskreis. Wir suchen, wir hoffen, wir bekommen das, wir sind aber leer. Das heißt, wir müssen dann weiter suchen. Wir suchen, wir hoffen, dass das es ist. Wir bekommen, wir sind aber immer noch leer. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche und es geht so weiter. Und so leben viele wie in einem fernen Land aus dem Gleichnis, weit weg von Vater, weit weg von dem Ort, an dem du wirklich zu Hause bist. Und doch, wenn wir auch ehrlich sind, gibt es in diesem weit wegen Ort in uns eine Art innerer Schrei, so eine Art Sehnsucht nach Befreiung von diesem Teufelskreis. Tief in uns wissen wir eigentlich, das, was wir wirklich brauchen, kann uns eigentlich die Welt nicht bieten. Also jedes Mal, und das ist ein krasser Satz jetzt, jedes Mal, wenn ich Liebe suche an Orten, wo es nicht zu finden ist, bist du der verlorene Sohn. Nun, dieser Sohn kam zu sich, steht da im Gleichnis. Er kam zu sich, ihr habt irgendwie so über sich selbst reflektiert, über seine Lage. Und hier geschieht die Wende in der Geschichte. Also nicht der Hunger allein verändert ihn, nicht das Elend und nicht die Umstände, sondern was hat ihn verändert? Das ist die Erinnerung an seinen Vater. Boah, das ist die Erinnerung an diese Liebe des Vaters. Und diese Erkenntnis, dass mein Vater gut ist. Mein Vater ist gnädig. Schau mal, wie er die Knechten behandelt. Wieso mich nicht? Mein Vater ist gnädig, er ist gut und mein Vater wird mich nicht abweisen. Also, diese Erkenntnis über seinen Vater hat ihn zu Buße getrieben oder zur Umkehr, zu einer Sinnesänderung. Und meine Lieben, jetzt kommt eine meiner Lieblingssätze aus der Bibel. Das sagt Paulus in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass sich Gottes Güte zu Buße leitet? Also, nicht die Angst, nicht der Druck, nicht die Strafe. Die Güte Gottes führt dich zur Umkehr. Ein angstbasierter Glaube über einen strafenden Gott bewirkt vielmehr, dass du krank wirst. Das meine ich wortwörtlich. Psychisch und körperlich. Und das sogar wissenschaftlich belegt. Ich lese gerade ein Buch, The God-Shaped Brain von Timothy Jennings. Er ist ein Psychiater in den USA. Übersetzt würde es bedeuten, das von Gott geformte Gehirn ungefähr. Und er zeigt in seinem Buch, wo es um Gottesbilder geht und wie diese Gottesbilder auf uns psychisch eine Auswirkung haben. Genial. Er zeigt anhand von Studien, dass unsere Gedanken unser Gehirn verändern. Also das, was du denkst, verändert dein Gehirn. Zum Beispiel, jetzt ganz banal, jetzt nicht um Glauben. So, wenn Schlaganfallpatienten zum Beispiel, die einen Arm in Wirklichkeit nicht bewegen können, zum Beispiel, wenn sie sich aber nur vorstellen, dass sie diesen Arm bewegen, im Gehirn passiert dasselbe, als ob sie es bewegen würden. Oder Musikern, die sich nur vorstellen sollen, dass sie ein Klavier zum Beispiel spielen oder ein Musikinstrument, aber sie spielen es in Wirklichkeit nicht, ist nur die Vorstellung davon, das Gehirn wird so aktiviert, als würde dieser Mensch spielen. Das heißt, jetzt kommt die Bombe. Ich muss jetzt wirklich 10-mal drüber nachdenken. Unser Gehirn, unser Gehirn merkt nicht ganz den Unterschied zwischen Denken und Handeln. Es ist für den Gehirn quasi dasselbe. Verdaut es erstmal. Deshalb ist es dann wichtig, dass wir uns bewusst sind, was für Gedanken wir pflegen in unseren Kopf. Und wenn wir immer wieder negative und falsche Gedanken haben in unserem Gehirn, so werden die Gedanken unser Gehirn formen und verändern. In eine negative Richtung. Man kann sich das so ein bisschen ausmalen, wie einen Weg im Wald. Je öfter du diesen Weg gehst, desto breiter wird es und stabiler wird es. Dasselbe ist in den Gehirn. Je öfter du Gedanken denkst, desto öfters und stärker werden diese Gedanken in deinem Kopf. Kleiner Exkurs. Jesus weiß davon und in seiner Bergpredigt, er sagt, ja, ihr habt gehört, ihr sollt die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, selbst eine Frau zu begehren,
Da fängt schon an, die Tat.
Okay. Wieso? Wenn ich etwas immer und immer und immer wieder denke, arbeitet mein Gehirn so, als würde ich es wirklich tun dann. In den Vorstellungen. Bis mein Gehirn diese Gedanken so oft abgespielt hat, vielleicht dann jahrelang, dass es jetzt Teil meines Denkens und Verhalten wird. So ist es dann mit unserem Gottesbild. Jetzt kurz anschnallen. Wenn Menschen glauben, dass Gott ein strenger Gott ist und dass er dich bestraft, sobald du irgendwas Falsches machst, was wird die Frucht sein von so einem Glaube? Es wird Angst erzeugen. So, sie denken dann ständig dann eher an Fehler, nicht Fehler tun oder von einer Strafe irgendwie zu entkommen. Man bekommt dann Druck im Kopf mit so einem Gottesbild. Und diese Gedanken wirken sich dann auf dein Gehirn. Und die Bereiche im Gehirn, die für Angst zuständig sind, werden immer wieder benutzt, dadurch stärker, so wie diese Bahnen in Wald da. Da irgendwann baust du Autobahnen aus der Angst, Gedanken. Und gleichzeitig, weil du so oft diese Wege fährst und die anderen nicht mehr im Gehirn, wie zum Beispiel für die Bereiche, wo Liebe zuständig ist oder Empathie, Verständnis, das fährt nicht mehr. Es dreht sich nur um die Angst. Und das hat Folgen. Das hat große Folgen im Alltag. Menschen handeln dann nicht aus Liebe, sondern aus Angst. Sie fühlen sich unsicher und unter Druck. Und es fällt ihnen schwer, frei zu denken oder anderen liebevoll zu begegnen. Ja, wie denn sonst? Die gehen ja nur diese Angstbahnen. Und so kann bei manchen Menschen ein unreflektierter Glaube entstehen. Und jetzt nochmal anschnallen. Dann denken Leute wie zum Beispiel, ja, Gott hat es gesagt, also muss ich einfach so glauben. Ohne es irgendwie zu reflektieren oder zu verstehen. Menschen halten dann starr an Regeln fest, auch wenn sie dann den Sinn gar nicht verstehen. Und oft führt das dazu, dass sie dann, wie gehen sie mit anderen um? Sie verurteilen, sie kontrollieren aus Angst, weil wir könnten jetzt was Falsches machen. Weil sie meinen, nur sie hätten Recht. Und wenn jemand andere diese Regeln vielleicht anders lebt oder auslegt, reagieren sie mit Kritik oder Ablehnung. Der Glaube wird dann hart und lieblos, statt frei und lebendig. Meine Lieben, echter Glaube bedeutet nicht, den Verstand auszuschalten und blind zu glauben. Ein echter Glaube, meiner Meinung nach, ist bereit, Fragen zu stellen, um besser zu verstehen, wieso das so ist, wie es ist. Ein gesunder Glaube lädt ein, immer wieder zu verstehen, um dann später sich bewusst für die Wahrheit zu entscheiden und nicht so als Roboter. Der verlorene Sohn kehrt nicht zurück zum Vater, weil er Angst hat. Und ja, das klingt schon selbstverständlich, oder? Aber wieso übertragen wir das nicht auf Gott? Angst wird dich nicht zurückführen zum Vater. Ohne diesen Moment vom verlorenen Sohn, er wäre nie aufgestanden. Nie. Und doch finde ich ein bisschen lustig irgendwie. Er bereitet schon seine Rede, was er zum Vater sagen wird. Und er sagt, ja, mach mich einfach zu einer deiner Sklaven, einer deiner Diener. Und hier erkennt man einfach, dass er die Liebe des Vaters nicht kennt. Diese Liebe, Breite und Stärke, diese Liebe. Der Vater rennt zum Sohn. Und er weiß nicht mal, wieso er gekommen ist. Vielleicht wollte er noch mehr Geld, weil kein Geld mehr da ist. Er rennt einfach. Er umarmt ihn. Und er konnte nicht mal seinen Satz aussprechen von mach mich zum einen deiner Diener. Der Vater hat ihn schon empfangen. Und sagt zu den Dienern, ja, bring das beste Gewand, um die Schande meines Sohnes zu bedecken. Bringt ihn einen Ring. Er wird jetzt nicht als Diener aufgenommen, sondern als Sohn. Das ist die Autorität des Hauses. Sandalen. Und lasst uns einfach ein Fest feiern, weil mein Sohn ist einfach zurück. Der Vater nahm ihn in dem Zustand auf, wie er sich gerade befand. Kaputt, hoffnungslos, schmutzig, Betonung auf schmutzig, stinkig, beschämt, arm, zerbrochen. Meine Lieben, höre nicht auf Satan, der dir sagt, dass du dich von Jesus lieber fernhalten sollst, bis du dann besser geworden bist. Oder gut genug bist, um zu kommen. Wenn du bis dahin wartest, wirst du vielleicht nie zurückkommen. Jesus sagt eindeutig, in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt. Ich gehe erstmal die Liste durch, ob alles passt. Nein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gibt also keinen Sünder, der so groß und so schlimm ist, den Jesus nicht annehmen würde, wenn dieser umkehrt. Gott hat uns immer geliebt, liebe Gemeinde. Er hat uns nie verlassen und uns nie weniger wertgeschätzt. Für ihn sind wir immer seine geliebten Kinder. Aber so wie der Vater im Gleichnis seinen Sohn nicht gezwungen hat, zu Hause zu bleiben, so zwingt auch Gott dich nicht. Er lädt uns seine Liebe nicht, er drängt uns seine Liebe nicht auf. Er lässt uns frei entscheiden, auch wenn es ihm natürlich wehtut, wenn wir gehen. Und auch wenn du weggehst, wartet dann Gott auf dich. Und er geht sogar noch auf der Suche. Er hält Ausschau nach uns und nimmt uns dann an mit offenen Armen. Und weißt du, was er dann zu dir sagt? Du bist mein geliebtes Kind. Vielleicht trägst du ein Bild von Gott heute in dir, das von Angst geprägt ist. Ein Bild, in dem Gott streng ist, fordernd oder irgendwie auch so weit weg von dir. Und vielleicht merkst du auch gar nicht, wie sehr dieses Bild dein Herz komplett verändert hat bisher. Und vielleicht hält dich ironischerweise genau dieses Gottesbild weit weg. Weit weg von Gott. Und genau hier setzt das Abendmahl. Denn das Abendmahl zeigt uns nicht einen fernen Gott, sondern einen Gott, der sich selbst hingibt. Einen Gott, der sagt, ich gebe mich für dich. Nicht, weil du es irgendwie verdient hast. Nicht, weil du alles richtig jetzt gemacht hast, sondern weil du einfach geliebt bist. Und vielleicht heute, liebe Gemeinde, ist der Moment, in dem du ein falsches Bild von Gott loslassen darfst. Oder dass du Gedanken loslassen darfst, die dir sagen, du bist nicht gut genug. Du musst dir Gottes Liebe verdienen. Gott ist eigentlich enttäuscht von dir. Dass du diese Gedanken einfach ablegen kannst. Und stattdessen seine Wahrheit annimmst, dass du ein geliebtes Kind bist. Und wenn du heute zum Abendmahl gehst, oder hier wird es quasi zu euch geliefert, dann mach das nicht aus Pflicht. Sondern geh in Vertrauen. Pistoio, Vertrauen. Im Vertrauen darauf, dass Gott gut ist. Im Vertrauen darauf, dass er dich will. Und im Vertrauen darauf, dass er dich annimmt. Lass heute einfach dieses Abendmahl auf dich wirken wie so eine Art Einladung von Jesus. Eine Einladung, zurückzukommen. Eine Einladung, näher zu kommen. Einfach nach Hause zu kommen. Amen. Ich lade dich ein, dass wir